So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer 3,28. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Jakobus 2,24. Jetzt habe ich einmal eine Frage, Hand aufs Herz. Wer weiß oder wusste, dass diese beiden Stellen in der Bibel stehen? Also doch ziemlich viele. Bei den anderen weiß man nicht, ob sie sich nicht aufzeigen trauen oder so. Diese Aussagen widersprechen einander doch, oder? Können beide richtig sein? Ich sehe im Prinzip vier Möglichkeiten. Entweder der Paulus hat nicht recht und der Jakobus, oder der Jakobus hat nicht recht und der Paulus hat schon recht, oder beide haben nicht recht, oder irgendwie haben beide doch recht. Ich schließe jetzt einmal die ersten drei Möglichkeiten aus, dass einer nicht recht hat, und zwar mit dem Argument, dass das die Bibel ist. Und ich traue Gott zu, so viel Glauben habe ich, dass er dafür gesorgt hat, dass in der Bibel kein innerer Widerspruch ist. Das ist die Voraussetzung, mit der ich daran herangehe. Und wenn ich einen Widerspruch sehe oder zu sehen glaube, dann liegt es in der Regel daran, dass ich entweder vielleicht noch nicht genug verstanden habe, oder dass ich möglicherweise auch Stellen einfach aus ihrem Zusammenhang herausgerissen habe. Und wenn man das Ganze dort liest, geht es vielleicht gar nicht genau um das, was man da herauslesen könnte, wenn man nur diesen einen Vers für sich nimmt. Jede dieser Stellen steht eben in so einem Zusammenhang und das wollen wir uns jetzt näher anschauen. Ich hoffe, dass am Ende manch einer, der sich jetzt fragt, wie ist das jetzt mit Glauben und Werken, etwas klarer hinausgeht. Ich möchte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Ich habe selber das Ganze noch lange nicht wirklich verstanden. Aber ich denke, zumindest ein bisschen was dazu sagen zu können. Und vielleicht bleibt auch eine gewisse Spannung immer erhalten. Das Leben findet so ein bisschen in einer Dynamik statt zwischen Polen, so wie eine Batterie. Da gibt es einen Pluspol und einen Minuspol. Und das bleibt so, eine gewisse Spannung. Das ist, habe ich den Eindruck, auch im Glauben, im Leben mit Gott immer eine gewisse Spannung vorhanden. Ich sehe bei Jakobus drei Aspekte in dieser Stelle. Ich muss jetzt vielleicht noch vorweg sagen, es wird halt ziemlich dicht wieder einmal. Ich möchte über den Römerbrief ein bisschen reden, was der Paulus sagt. Und da müssen wir uns den Abraham auch noch anschauen. Also ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei und es wird jedenfalls recht dicht. Das Erste, was Jakobus sagt, ist, Glaube und Taten gehören untrennbar zusammen. Eigentlich wissen wir das alle. Und die Menschen um uns herum wissen das auch. Sie leben zwar vielleicht voller Kompromisse, aber sie wissen das. Denn in dem Moment, wo ein Mensch sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus, wissen die anderen sehr genau, wie wir leben müssen und wie wir nicht leben dürfen. Da wissen sie ganz genau Bescheid. Alle wissen das, dass Glaube und Taten zusammengehören. Ich habe hier schon öfter über meine Knie geredet, also wo man ein Problem hat, über das redet man so gern, nicht? Und das erste Kreuzband habe ich mir gerissen und da habe ich festgestellt, okay, irgendwie die Art, Sport zu betreiben, passt nicht zu meinen körperlichen und seelischen Möglichkeiten. Und dann musste ich mir noch ein zweites Kreuzband reißen, um zu erkennen, dass es zu wenig ist, das zu wissen, das zu glauben, das verstanden zu haben. Man muss im Leben das auch irgendwie umsetzen. Mittlerweile betreibe ich anders Sport, liegt auch daran, weil es nicht mehr ganz so geht wie mit den gesunden Knien. Also wir wissen alle, dass der Glaube Taten zeigen muss. Und ich meine, es ist sogar prinzipiell egal, was wir glauben. Wenn wir etwas glauben, wenn wir es wirklich glauben, leben wir danach. Und wenn wir nicht danach leben, dann glaubt uns niemand unseren Glauben. Kann man das so sagen? Ja, dann glaubt uns niemand unseren Glauben. Und es ist ganz egal, ob der rauchende Arzt seinen Patienten ständig sagt, ihr sollt nicht rauchen, das ist ungesund, oder ob ein Schüler seinen Mitschülern sagt, du musst einfach was lernen, und er lernt aber selber nichts. Wir spüren genau, was wir glauben, müssen wir auch leben. Und ein Glaube, der nicht umgesetzt wird, sagt Jakobus hier, ein solcher Glaube nützt nichts. Jakobus bringt hier ein sehr dramatisches Beispiel, das tut er sehr gerne, solche Beispiele bringen. Das steht übrigens in guter Nachfolge von Jesus. Jesus hat auch immer so drastische Beispiele gebracht. Er bringt gleich einmal Menschen, die nicht genug zum Leben haben. Und er hätte natürlich ein anderes Beispiel auch wählen können, aber er bringt damit sicher einen Aspekt zur Sprache. Nämlich den ja alle Menschen auch wissen. Glaube an Jesus Christus ist untrennbar verbunden mit tätiger Nächstenliebe. Nicht nur mit Taten an sich, sondern auch mit tätiger Nächstenliebe. Es ist schön zu sagen, es ist wunderschön, Menschen zu segnen. Tue ich gerne. Aber jemandem zu sagen, geh hin und wärme dich. Ja, was nützt das dem, wenn er nichts hat zum Wärmen? Sättige dich. Was nützt das dem, wenn er nichts zu essen hat? Das ist das Erste. Glaube und Taten gehören untrennbar zusammen. Das Zweite, was Jakobus sagt, ist, Glaube ist, also vielleicht folgt die Frage, die eigentliche Frage, was ist eigentlich Glaube? Was ist eigentlich Glaube? Ja, der beschäftigt sich mit dieser Frage. In unserem Sprachgebrauch sagen wir ja sehr gerne, Glauben heißt nichts wissen. Also so, kann sein, muss nicht sein. Meine Jüngste hat vor einiger Zeit ihr Handy irgendwo untergebracht. Und jetzt haben wir sie natürlich dann gefragt, wo ist es denn? Wo hast du es zum letzten Mal gehabt? Na, ich glaube, das war im Zimmer. Ich glaube heißt dann so viel wie, es kann natürlich sein, dass es ganz woanders war. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich habe keine Ahnung. Es ist noch nicht aufgetaucht. Also sie glaubt, es war im Zimmer. Wir sagen ja Glauben meistens dort, wo wir etwas nicht dezidiert wissen, keinen wissenschaftlichen Beweis haben sozusagen. Wir sehen Gott nicht, wir hören ihn nicht, wir spüren ihn nicht. Manche Leute sagen, ich spüre Gott. Ja, möglich, dass das Gott ist, aber Beweis haben wir dafür keinen. Und dann sagen wir Glaube, weil wir es eben nicht beweisen können. Wir meinen damit, dass wir nicht wissen, ob es ihn gibt. Aber es ist vielleicht meine Art, eine Vermutung, eine Hoffnung und im christlichen Sinne auch ein ganz sicher sein. Ich bin gewiss, sagt Paulus, ich bin ganz, ganz sicher. Jakobus definiert den Glauben genauso stark. Die Dämonen, die glauben auch, dass es Gott gibt. Dämonen wissen, dass es ihn gibt, sagt er. Aber dieser Glaube im christlichen Sinne, sagt Jakobus, ist etwas anderes. Denn das Vermuten, das Hoffen, diese Annahme, es wird schon so sein oder ich bin mir sicher, nützt nichts. Die Dämonen wissen, dass es Gott gibt, ja, aber nutzt es ihnen was? Führt es sie zu einer Umkehr? Können sie umkehren? Wollen sie umkehren? Sie zittern. Sie wissen, es gibt am Ende für sie ein Gericht. Das ist nicht Glaube im christlichen Sinne, sagt Jakobus. Das Wissen allein rettet nicht. Den Dämonen eben nützt der Glaube nichts. Und das gilt natürlich auch für uns. Zu wissen, dass es Gott gibt, ist eine Sache. Aber das ist nicht Glaube. Glaube ist nicht ein bloßes Etwas für Wahrhalten. Sondern Glaube im biblischen Sinne ist die Wahrheit zu erkennen und im Leben umzusetzen. Die Wahrheit zu erkennen und im Leben umzusetzen. Diese beiden Dinge gehören eben auch untrennbar zusammen. Und das ist rettender Glaube. Und dann kann Jakobus sagen, willst du nun einsehen, ich zitiere aus Luther, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Jakobus 2, Vers 20 ist das. Dummkopf, glaube ich, hat es in der Übersetzung geheißen, die du vorgelesen hast, Kanzel, gell? Noch schärfer, törichter Mensch. Normal war ja der Luther nicht kleinlich mit der Sprache, aber da war er etwas vorsichtiger. So, schauen wir jetzt im Vergleich dazu an, was Paulus meint, wenn er vom Glauben spricht. Im Römerbrief, in den ersten drei Kapiteln im Römerbrief, zeigt er auf, wie es um die Menschheit steht. Ich habe zu viele Lesezeichen in meiner Bibel, die fallen jetzt schon raus. Und da lesen wir dann im Römer 3, Vers 22 bis 24, alle haben gesündigt. Und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist die Quintessenz menschlichen Lebens. Wir sind alle Sünder. Alle unsere Versuche, richtig und gut zu leben, gerecht zu werden, heilig zu werden, scheitern. Paulus führt das dann noch bis zum Ende des 7. Kapitels aus. Er führt das ganz breit aus. Egal, wie wir es drehen und wenden, egal was wir alles tun, wir schaffen es nicht, vor Gott gerecht zu werden. Ich selbst habe vor vielen, vielen Jahren, jahrelang einen Bibelkreis besucht und mir wurde im Bibellesen und im Reden mit den anderen immer mehr klar, dass es eine Kluft gibt zwischen meinem Leben und dem, was die Bibel Erlösung nennt, was die Bibel Rettung nennt. Und ich habe mehr und mehr kapiert, okay, irgendwas stimmt bei mir nicht. Und die Geschichte vom reichen Jüngling in Lukas 18 wurde dann für mich zum Stein des Anstoßes. Der junge Mann kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, du kennst die Gebote, erstens, zweitens, drittens. Der Jüngling sagt, ja, habe ich eh alles gehalten. Ich habe mir gedacht, ich bin genauso, ich wollte immer in den Himmel, ich war immer brav. Ich habe nicht alle diese bösen Dinge gemacht. Und dann sagt der Jüngling zu Jesus, aber irgendwas fehlt mir noch. Und so ist es mir auch gegangen, irgendwas fehlt mir noch, irgendwas stimmt noch nicht. Jesus schaut ihn an, gewinnt ihn lieb und sagt, du hast ein Problem, dein Reichtum steht dir im Weg. Dein Reichtum steht dir im Weg, dich ganz hinzugeben. Gib ihn her. Der Jüngling ist traurig weggegangen. Ich bin nicht traurig weggegangen, ich war total verzweifelt, ich war voller Ängste, denn mir war völlig klar, ich muss das schaffen, meinen Reichtum wegzugeben, sonst bin ich ewig verloren. Aber ich hab's nicht geschafft. Und selbst wenn man alles geschafft hätte, alle Gebote gehalten hätte, bis ins kleinste Detail, dann legt Jesus in der Bergpredigt noch einmal so hübsch nach und sagt, ja, es ist gut, dass du alles richtig machst, aber es kommt auch noch auf die Einstellung an. Machst du es aus Eitelkeit? Machst du es, um den anderen zu gefallen? Machst du es, um Gott zu gefallen? Machst du es, um gerettet zu werden? Das ist nicht die richtige Motivation. Wir sollen die guten Taten rein aus selbstloser Liebe machen. Nichts für uns erwarten, alles für die anderen. Aber auch nicht als Helfersyndrom, nein, aus selbstloser Liebe. Ich elender Mensch, schreit der Paulus in die Welt hinaus. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Das ist einfach nicht zu schaffen. Wir schaffen es schon nicht, die guten Dinge zu tun. Und dann auch noch in der richtigen Motivation. Und darum schreibt eben der Paulus in Römer 7, 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Aber er hat auch eine Antwort darauf und die schreibt er, er hat mehrere Antworten darauf, der Paulus, aber die schreibt er eben hier schon in Römer 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, aus Glauben allein. Und das war diese ganz, ganz große Erkenntnis des Paulus. Nicht sein Eifern für Gott hat ihn gerettet. Nicht sein verzweifelter Kampf, er hat alle Altersgenossen übertroffen. Er war untadelig im Gesetz. Er hat zu Füßen des großen Gamaliel gelernt, einer der größten Bibellehrer seiner Zeit. Der hat die winzigsten Gebote eingehalten. In seiner Verbissenheit ist er sogar zu einem Kämpfer gegen Gott geworden und er hat es nicht einmal gemerkt oder begriffen. Und dann hat er gemerkt, es ist dieses Loslassen, dieses vertrauensvolle Ausrichten auf Jesus. Jesus hat alles bezahlt, du musst das nur noch im Glauben annehmen. Du kannst nichts mehr hinzufügen. Du bist gerecht gesprochen durch das Kreuz Christi. Er hat alles, alles, alles bezahlt. Jede Sünde, die du noch tun könntest oder schon getan hast, hat Jesus schon am Kreuz bezahlt. Wir können nichts mehr hinzufügen. Wir brauchen nur noch umzukehren. Es gibt nichts, was am Kreuz Christi nicht auch noch Platz hätte. Und das zu glauben, das anzunehmen, darauf zu vertrauen, das ist der Glaube, der uns so unendlich befreit zur Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, schreibt Paulus. Aber das Ergebnis ist dann auch bei Paulus ein Glaube, der das Leben radikal verändert. Und Paulus selbst hat sein Leben radikaler verändert als wahrscheinlich die meisten Menschen auf dieser Welt. Er sagt, vor Gott sind nicht die gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun. Römer 2, Vers 13. Oder, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Kinder geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Römer 7, 22. Und viele, viele andere Stellen. Das Ziel ist ein Leben in Heiligkeit mit Gott, befreit von diesem Zwang zur Sünde. In der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, sagt Paulus. Aber eben ein Leben im Dienst für Gott. Was ist nun so der Unterschied zwischen Jakobus und Paulus, dass die so im Gegensatz zueinander zu stehen scheinen? Ich meine, ein wesentlicher Unterschied ist, dass sie von einer anderen Seite an die gleiche Sache herangehen. Sie haben einen anderen Schwerpunkt. Jeder will etwas anderes betonen. Wenn wir etwas besonders betonen wollen, einen Aspekt, dann greifen wir den in der Regel heraus. Unsere Mittlere hat vor einiger Zeit Geige gelernt und das ist ziemlich mühsam. Nicht? Da muss man üben, üben, üben. Tausendmal dieselben Bewegungen und das kreischt so grauslich am Anfang und man trifft die Töne nicht richtig. Geige lernen ist mühsam. Beim Klavier klingen wenigstens die Töne richtig, man wischt vielleicht die falschen, aber es sind zumindest Töne, die richtig sind. Aber bei der Geige stimmt ja nicht einmal der Ton genau. Und man sagt zu einem Schüler, du musst üben, üben, üben. Und die Motivation ist, irgendwann wirst du richtig gut, wenn du genug übst. Es könnte aber ein altgedienter Geigenspieler da sein, der schon Jahrzehnte spielt, ein fantastischer Spieler. Und der leidet darunter und hadert damit, wie viele Welten und Klassen ihn noch trennen von Yehudi Menuhin, das große Vorbild. Ich weiß nicht, wer den kennt, einer der berühmtesten Geigenspieler, die je gelebt haben wahrscheinlich. Und er übt eh schon so viel, aber der Yehudi, der nimmt die Geige in der Hand und ja, das ist eine andere Welt. Und dem wird man wahrscheinlich sagen, weißt du, du kannst üben, so viel du willst. Dir fehlt die Begabung. Du bist nicht begabt wie der Yehudi Menuhin. Es wird dir nichts nützen. Du brauchst die Begabung, sonst wird das nichts. Was stimmt nun? Das Üben oder die Begabung? Dem Anfänger sagt man, übe und motiviert ihn damit, dass man sagt, dann wirst du gut werden. Und diesem Könner tröstet man damit, dass man sagt, weißt du, es liegt an der Begabung. Du wirst nie so gut werden. Du bist super, aber so wirst du nie werden. Es liegt an der Begabung. Und es braucht aber beides. Und sogar Menuhin soll gesagt haben, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich selber. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merken es meine Kritiker. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, merkt es das Publikum. Also es braucht beides, die Begabung und die Übung. Und ich denke, bei Paulus und Jakobus ist es genauso. Paulus zeigt die Unmöglichkeit des Gerechtwerdens durch die Befolgung des Gesetzes. Du kannst befolgen, was du willst, dadurch wirst du nicht gerecht. Du wirst immer noch zu wenig gemacht haben. Du wirst scheitern. Jakobus aber zeigt, dass Glaube nicht heißt, nur etwas für richtig zu halten und sich dann zurückzulehnen und sagen, es ist alles Paletti. Wir müssen auch umsetzen, was wir als richtig erkannt haben. Und so wie Paulus die Werke betont, betont auch Jakobus den Glauben. Wir lesen in Vers 18, ich will dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Oder der Mensch wird durch Werke gerecht, nicht nur durch Glauben, aber schon auch. In Vers 24. Und vielleicht so ein bisschen der Schlüsselvers dieser Stelle hier bei Jakobus ist, der Glaube hat zusammengewirkt mit den Werken. Die beiden haben zusammengewirkt. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Es ist dieses Zusammenwirken, dieses Umsetzen des Erkannten. Und Paulus hat den menschlichen Versuch, wie Gott zu werden, so toll zu werden, so gut zu werden, so vollkommen zu werden wie er, das aus eigener Kraft, diesen Versuch, von dem er da erkannt, der ist zum Scheitern verurteilt. Aber Jakobus, und gegen den hat er geschrieben, aber Jakobus spricht gegen einen falschen Glauben, gegen ein falsches Verständnis von Glauben, das er zurückweist. Vielleicht, steht nicht direkt da, aber vielleicht war es eine jüdische Leserschaft, die ja im Gesetz aufgewachsen waren und vom Gesetz geprägt, auch so in einer Art Gegenbewegung. Jetzt haben wir Jesus, jetzt haben wir die große Freiheit. Jetzt können wir uns zurücklehnen. Wir kennen das ja auch nicht, wenn der Druck nachlässt, dann lassen wir uns fallen. Das sind die Leute, die dann, wenn der Urlaub kommt, krank werden. Spannung lässt nach und jetzt lassen wir uns gehen. Dann werden wir krank. Oder wenn die Fastenkur zu Ende ist. Jetzt können wir endlich wieder essen. 20 Kilo abgenommen und ja, in 3 Wochen habe ich 30 wieder dazu gewonnen. Ne? Bisher galt Gesetzeserfüllung. Und jetzt ist Glaube. Jetzt ist es nicht mehr Gesetzeserfüllung. Jetzt ist Glaube. Juhu. Bisher konnte man die Nächstenliebe umgehen, indem man sich in die Details des Gesetzes verrannt hat. Ich habe sinniert, ob ich genug von der Minze, vom Dill und vom Kümmel gegeben habe. Und die Nächstenliebe, für die habe ich keine Zeit mehr gehabt. Und jetzt ist es nicht mehr so wichtig, die Nächstenliebe. Jetzt glaube ich ja. Darauf kommt es an. Nein, sagt Jakobus, es hat sich nichts geändert. Das Gesetz ist dasselbe geblieben. Und ein Glaube, der nicht dazu führt, dass wir nach Gottes Ordnungen leben, ein solcher Glaube ist nicht ein Glaube an Jesus Christus. Es ist immer das Ziel des Glaubens, dass wir Gottes Ordnungen halten. Ich will mein Gesetz in euer Herz schreiben, Jeremia 31. Und das Faszinierende ist, der Glaube führt dazu, dass wir ohne Angst dienen können. Wir wissen, wir sind nicht mehr verloren, wenn es nicht funktioniert. Aber wir wissen auch, Gott gibt uns im Glauben immer wieder neu die Kraft und durch sein Wort, dass wir tun, was zu tun ist. Also, Paulus legt den Schwerpunkt auf die Befreiung vom Gesetz, sagt aber nirgendwo, dass es jetzt ganz egal ist, was wir tun. Und Jakobus legt den Schwerpunkt darauf, dass der Glaube sich in Taten dann auch äußern muss. Und das führt mich zum dritten Punkt, den Jakobus macht. Das erste war zur Erinnerung, Glaube und Taten gehören zusammen. Und Glaube als zweites ist, das, was man als richtig erkannt hat, im Leben umzusetzen. Und das dritte ist, der Glaube wird durch das Leben sichtbar und bestätigt. Paulus und Jakobus zitieren hier beide Worte, die Gott über Abraham gesprochen hat, im 1. Mosebuch 15,6. Das werde ich jetzt noch ein paar Mal zitieren, ich werde jetzt nur sagen, Genesis 15,6, dann soll es bei euch klingen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also, sein Glaube wird von Gott zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Paulus begründet damit eben den Glauben allein, die Gerechtigkeit aus Glauben allein. Und Jakobus begründet damit, erklärt damit die Gerechtigkeit aus den Taten. Schauen wir uns also die Geschichte vom Abraham so im Schnellsiederverfahren an, weil sich die beiden darauf berufen. Abraham, so heißt er ursprünglich, wird von Gott in das Land Kanaan gerufen. Genesis 12. Gott verheißt ihm mehrfach einen Nachkommen, eine zahllose Nachkommenschaft. Und das, obwohl Abraham auch nach Jahrzehnten Ehe kein eigenes Kind hat. Und da heißt es, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und jetzt kommt eine interessante Stelle. Die Sarai sagt zu Abraham, du, weißt was, ich habe da diese Magd, die Sklavin, die Hagar, gehst zu der. Und vielleicht kriegt die einen Sohn für mich. Aus dieser Verbindung entsteht dann Ismael. Ich dachte immer, dass seine Eigenmächtigkeit vom Abraham, der hat hier sein Denken ausgeschaltet und nur gemacht, was seine Frau gesagt hat, so typisch Mann, nicht? Und so in guter Nachfolge von Adam. Ja, die Eva hat gesagt, dass ich das essen soll. Und dann, wenn die Eva das sagt, dann stimmt das schon, oder? Aber in der Vorbereitung ist mir der Gedanke gekommen, ob nicht Abraham hier im Glauben gehandelt haben könnte. Denn es ist interessant, Gott sagt nicht, du wirst einen Sohn von der Sarai bekommen. Er sagt, deine Nachkommen. Und eigentlich könnte Abraham damals gedacht haben, hey, genial. Das war eine Kultur, wo das üblich war, dass das Stammesoberhaupt oder der Familienfürst, so Clanführer, dass der auch die Sklavinnen vielleicht gehabt hat, die Mägde gehabt hat. Das war so eine Großfamilie und das war ja nichts Außergewöhnliches. Und wenn die eigene Frau keine Kinder kriegt, die Hauptfrau, dann hat man halt ein paar Nebenfrauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Abraham gedacht hat, ja Mensch, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, aber Frauen denken einfach praktischer. Das ist einfach so, ja. Und absolut genial, wie Gott seine Verheißungen umsetzt. Doch dann kommt Gott wieder zu Abraham und präzisiert die Sache ein bisschen und sagt, Genesis 17, Vers 16, weißt du, Abraham, Ismael ist nicht ganz genau das, was ich gemeint habe. Ist mir schon okay, aber ich will dir von Sarai einen Sohn geben. Von ihr. Und du sollst jetzt nicht mehr Abraham, sondern du sollst Abraham heißen, weil du ein Vater vieler Völker werden wirst. Und auch deine Frau soll Sarah heißen und nicht mehr Sarai, weil sie eben die Mutter werden wird von vielen Völkern. Gott gibt ihm und seiner Frau neue Namen. Gott fängt etwas Neues an mit der Verheißung. Interessant ist, dass Abraham offensichtlich wirklich der Meinung war, dass Ismael der Verheißene ist, auch da noch, nachdem Gott ihm das gesagt hat, denn er sagt dann, ach, dass Ismael vor dir leben bleiben möchte. Er war also wirklich der Meinung, ganz, ganz sicher, dass Ismael dieser verheißene Sohn ist. Aber dann nimmt er auch die Sache mit Sarah ernst und obwohl die Frau schon 90 war oder fast 90 und übers Jahr halten die beiden den Isaak im Arm. Das finde ich immer so eine zutiefst berührende Geschichte. Jahrzehntelang kinderlos und dann den Sohn. Das Interessante, Paulus verbindet anhand dieser Geschichte in Römer 4, 17 bis 25, kann man das nachlesen, auch Abrahams Glaube und Taten, so wie das eigentlich auch der Jakobus macht. Er sagt zum Beispiel, man kann es durchlesen, er sagt einiges, er sagt, Abraham hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Vers 18, er wurde nicht schwach im Glauben, obwohl er schon so alt war und Sarah auch so alt war, im Vers 20, sondern er wurde stark im Glauben. Und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Verse 20 bis 22 in Römer 4. Und was war dann die Folge seines Glaubens? Eben der Isaak. Er hat getan, was menschlich gedacht sinnlos war. Paulus geht in dieser Passage immer vom Glauben aus, aber es ist ganz offensichtlich, dass die Taten des Abraham das Entscheidende waren, die dann dazu geführt haben, eben, dass sein Glaube echt war. Und auch wenn Paulus ständig vom Glauben spricht, dann sind es gleichzeitig die Taten, die der Paulus eben in genau diesem Glauben getan hat, weil er eben Gott vertraut hat. Und so, denke ich, hat auch Paulus diesen Bogen, dass die Gerechtigkeit letztlich aus den Taten des Abraham kommt, auch wenn bei ihm immer der Glaube der Punkt ist, auf den er sich bezieht. Die Geschichte von Abraham ist hier noch nicht zu Ende. Jakobus geht noch einen Schritt weiter. Er nimmt noch die Opferung des Isaak hinzu und verwendet sie dann als letzte Begründung, warum Abrahams Gerechtigkeit aus den Werken kommt. Man könnte vielleicht besser übersetzen, aus dem Glauben und den daraus folgenden Werken. Wenn wir das Leben jetzt vom Abraham betrachten, er hatte seine Lektion gelernt. Er zog im Glauben in das verheißene Land. Er hat Gott geglaubt, dass Gott ihn segnen und ihm Nachkommen geben wird. Er hat im Glauben daran Ismael gezeugt. Er hat dann im Glauben Isaak gezeugt. Und jetzt, als der Ruf kam, diesen verheißenen Sohn zu opfern, geht er bereitwillig hin in der Gewissheit, dass Gott weiß, was er sagt und tut. Er hat verstanden, dass Gott alles machen kann. Der Sohn, dieser Isaak, den es eigentlich gar nicht geben kann, der existiert. Also wird Gott es auch so zu machen wissen, dass der Isaak überlebt. Und hier klingen ganz faszinierend zwei Dinge an. Selbst wenn er den Isaak opfert, wird er Nachkommenschaft haben. Und da denke ich, da assoziiere ich die Auferstehung. Es gibt ein Leben über den Tod hinaus. Und er sagt dann selber zu Isaak, als der Isaak ihn fragt, mein Vater, da haben wir Feuer und Holz, und aber wo ist das Opfertier? Sagt er zu ihm, mein Sohn, Gott wird sich ein Opfer aussuchen. Und da ist schon hingedeutet auf das stellvertretende Opfer, dass Jesus Christus sein wird für uns, der für uns stirbt an unserer Stelle, der sich später für uns opfern wird. Und so zieht Abraham voller Zuversicht und Glauben zum Berg Moria. Er hat in seinem Leben gelernt, Gott ist absolut zuverlässig. Und wenn Gott sagt, opfere deinen Sohn, und von diesem Sohn wirst du eine große Nachkommenschaft haben, dann weiß er, was er tut, und er wird das lösen. Und Gott löst das auch. Und er zeigt damit, der Abraham zeigt damit, dass er alles von Gott erwartet. Gott hat ihm den Isaak verheißen, und er kann ihn im Glauben vollkommen zurückgeben. Er ist im Glauben auf die Verheißung Gottes alle diese Schritte gegangen, bis zu diesem letzten klaren und festen Schritt, dass er gesagt hat, ich erwarte alles von Gott, nichts mehr von mir. Alle meine Versuche, selber für meine Nachkommenschaft zu sorgen, sind gescheitert. Immer nur, wenn Gott gesagt hat, mach das, hat es funktioniert. Also kann ich jetzt auch hingehen und das tun, was Gott sagt. Er wird dafür sorgen. Und das ist eigentlich ein gewaltiger Schritt im Glauben, der aber genau im Handeln Abrahams sichtbar wird. Er hätte auch sitzen bleiben können und sagen können, ja, natürlich kann das Gott. Ich brauche eh nicht gehen, weil er wird das eh lösen. Aber das ist nicht der Punkt, sondern er geht im Gehorsam. Und dann sehen wir sowohl bei Jakobus als auch bei Paulus diesen Bogen eines Lebens im Glauben. Am Anfang steht, er glaubte und das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und am Ende steht, er hat in seinem Leben den Glauben gelebt. Und jetzt bekommt er den Namen, ein Gerechter und ein Freund Gottes. Eine unglaublich fantastische Verheißung, ein Mensch, über dessen Leben am Ende gesagt wird, er war ein Gerechter, er war ein Freund Gottes. Das ist das Ergebnis eines Lebens im Glauben. Eines Lebens, wo man den Glauben, den man gehabt hat an Jesus Christus, auch eben in seinem Leben umgesetzt hat. In kleinen Schritten des Gehorsams. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen diesen scheinbaren Widerspruch auflösen oder zeigen, dass es hauptsächlich bei oberflächlicher Betrachtung besteht. Jakobus und Paulus gehen an diese Frage Glaube und Werke von einer unterschiedlichen Seite heran und setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Und wenn man die Verse nur herausnimmt, klingt es wie ein Widerspruch. Aber wenn man den Zusammenhang sieht und liest, dann sieht man, dass der Widerspruch gar nicht da ist in dem Maße, sondern beide reden eigentlich vom selben. Und bei beiden ist klar, dass Glaube und Werke untrennbar zusammengehören. Werke allein retten nicht. Das erörtert der Paulus ganz breit. Aber Glaube ohne entsprechende Taten ist nicht rettender Glaube. Jakobus setzt dann noch so die Geschichte von der Rahab hinten dran und ich habe überlegt, ob ich die noch reinnehme, aber sie hat noch einen Aspekt, nämlich es geht ums Leben. Dass die Rahab, die Hure, die diese Kundschafter in Jericho geschützt hat und gerettet hat, dass sie das gemacht hat, ist ja eigentlich Hochverrat, menschlich gesprochen. Das ist ein Skandal, eine Katastrophe. So, ich meine, die müsste aufgehängt werden, ja. Aber sie hat gesagt, dieser israelische Gott, dieser Gott des Volkes Israel, ist offensichtlich stärker als alles andere. Und wenn es diesen Gott gibt, dann will ich dem gehören. Und dieser Glaube und die Handlungen, die sie daraus setzt, nämlich die Kundschafter zu retten, rettet ihr das Leben, ihr und ihre Verwandtschaft. Weil sie wird ja dann eben dafür geschützt, während die gesamte Stadt ums Leben kommt, als Jericho erobert wird. Also hier geht es um viel mehr noch. Hier geht es wirklich um Rettung von Leben, von Rahab selber und von anderen Menschen. Wenn wir glauben und wenn wir in unserem Glauben Taten setzen, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auch auf die Welt um uns, auf Menschen um uns. Es geht um Leben und Tod. Es geht auch hier um Rettung. Und so ist der Glaube, der in tätiger Nächstenliebe Ausdruck findet. Lebendiger Glaube und Glaube an Jesus Christus. Aber der Glaube ohne Taten ist tot. Und so bleibt vielleicht eine gewisse Spannung. Gerettet sind wir aus Glauben allein. Aber es ist ein Glaube, der in unseren Werken sichtbar wird.